Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du, darf ich dich mal was Privates fragen?
Du darfst mich alles fragen nach all den Jahren.
Gehst du gerne zum Zahnarzt?
Ja, nee. Also ich meine, wer tut das schon? Die Frage ist natürlich...
Ach, ich gehe da gar nicht so ungern hin. Ja, ich sage dir auch, warum ich dich das frage, weil ich muss nach der Aufzeichnung, es ist früh am Montag, es ist der 24. November, 8.30 Uhr in Deutschland, 9.30 Uhr in Kapstadt, wo du dich ja noch aufhältst. Ich muss direkt hier, wenn wir auf die Stopptaste gedrückt haben, zum Zahnarzt, zur Zahnreinigung. Und das finde ich gar nicht so unangenehm. Ich finde, wenn man da so auf dem Stuhl liegt und die Frau, wie nennt sich das, eine Zahnärztin ist sie ja nicht.
Zahnarzthelferin.
Sie ist auch keine Assistentin.
Nee?
Zahnarzthelferin.
Doch,
ja,
oder?
Ja, aber die ist ja mehr als nur eine Zahnarzthelferin. Die hat das ja sicherlich auch gelernt. Naja, ich glaube, wir beide wissen, wen ich meine. Aber wenn dann die nette Dame da so ein bisschen am Mund rumfuhrwerkt, ich finde das gar nicht so unangenehm. Nur, die redet dann auch immer ganz viel und stellt auch manchmal so Fragen. Und ich liege dann da ja und dann sprudelt das Speichelwasser aus dem Mund. Ich kann dann ja schlecht auf ihre Fragen antworten. Das finde ich immer ganz lustig, weil das muss die ja auch wissen. Die stellt mir so Fragen. Und wohin fährst du in Urlaub? Und was habt ihr Weihnachten vor? Aber ich kann das alles gar nicht beantworten, weil ich da ja ihr hilflos ausgeliefert bin. Magst du das Gefühl überhaupt so beim Zahnarzt beziehungsweise bei der Zahnreinigung?
Also erstmal muss ich natürlich eine Lanze brechen für alle Zahnarzthelferinnen, weil die werden das sicherlich auch gelernt haben, nicht nur die Menschen, die diese Zahnreinigung machen. Also ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt, aber du kannst natürlich hier alle Fragen, die ich dir stelle, beantworten. Zum Beispiel, die gehst du in diesen Tagen lieber zu einem Heimspiel oder ganz generell zum Spiel des FC St. Pauli oder zu einer Wurzelbehandlung?
Ich war noch nie bei einer Wurzelbehandlung und das ist ja auch keine Wurzelbehandlung. Das ist nur eine Zahnreinigung, eine professionelle Zahnreinigung, die ich alle 6 Monate machen lasse. Zumindest ist mir das so verkauft worden. Oder wird es vielleicht doch eine Wurzelbehandlung? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen hinkt dieser Vergleich. Ich werde diese Frage nicht beantworten.
Nee, musst du auch gar nicht. Aber du kannst die Frage beantworten, was wir alles vorhaben. Ach komm, ich lege jetzt mal selber los. Wir wollen natürlich auf das Bundesliga-Wochenende zurückblicken, werden wie immer auch unsere in Anführungsstrichen Lieblingsvereine nochmal thematisieren und natürlich auch nochmal auf dieses Foul von Dominic Kohr eingehen. Außerdem gab es natürlich ein Wiedersehen, denn Ole Werder ist ja nicht mehr Ole Werder, sondern Ole Leipzig und hat gegen Werder gespielt. Und ja, dann werden wir nochmal auf all das so blicken, was natürlich auch schon dann wieder am Horizont zu erkennen ist. Du hast es schon erwähnt, ich bin Fabian Wittke, sitze auf gepackten Koffern. Du sitzt auf gepackter Versicherungskarte, die du hoffentlich eingepackt hast, damit du die vorne durch den Scanner ziehen kannst.
Dann, guter Hinweis, ja,
oder?
Richtig.
Und dann geht es schon rein in die neue Folge Anstoß. Hier ist euer Lieblingspodcast.
Ja, mit Fabian Wittke noch in Kapstadt, mit mir, Michael Augustin, zu Hause im Podcast-Keller. Und es hat geschneit. Es ist weiß in Hamburg. Aber es wird heute auch wieder 4 bis 5 Grad warm. Das heißt, der Schnee wird sich dann relativ schnell verabschieden. Wir haben ja vor einer Woche über die Mystery Box von Karim Adeyemi gesprochen. Und mir ist aufgefallen, dieser Podcast ist ja auch so eine Mystery Box. Ne? Man weiß nie, was drinsteckt. Man weiß nie, was am Ende rauskommt.
Das stimmt. Aber meistens ist es doch noch ganz knapp diesseits auf der Seite des Legalen. Das möchte ich dann schon noch sagen. Obwohl natürlich das eine oder andere Wortspiel verboten gehört. Übrigens, ich möchte auch noch einmal Bezug nehmen auf die vergangene Folge. Und das kann jetzt so ein bisschen so klingen wie, siehste, das wollte ich aber doch nochmal sagen. Aber mir ist tatsächlich nochmal eine Sache durch den Kopf gegangen, denn ich hatte das auch im Netz über Instagram und du hattest mir ja auch den Link geschickt. Es gab ja eine, wie ich finde, eine sehr hörenswerte Folge mit Tommy Schmidt, Copper TS, mit Fiete Arp, der da wirklich für einen 25-Jährigen, nicht nur für einen 25-Jährigen, ganz generell sehr reflektiert und schön erzählt hat über alle Höhen und alle Tiefen und über die Entwicklung, über die Geschichte mit dem FC Bayern München. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fiel mir, als ich das gehört habe, nochmal unsere Diskussion über den Umgang mit Said Elmalla in der deutschen Fußballnationalmannschaft ein, der ja, nachdem er erst für das erste Spiel in Luxemburg ja noch in den Kader berufen wurde, dann aber vor dem zweiten Spiel nach Hause in Anführungsstrichen beziehungsweise zu 21 geschickt wurde. Und da fiel mir nämlich nochmal eine Sache ein, die Fiete Arp gesagt hat. Da hattest du ja gesagt, du findest das völlig okay und man sozusagen bricht Elmalla damit auch nicht, sondern das ist klar kommuniziert und er wird sicherlich auch ganz viel davon mitgenommen haben, dass er ganz generell bei einem Lehrgang der deutschen Fußballnationalmannschaft erstmal mit dabei war. Und Da fiel mir tatsächlich das ein, was Fiete Arp geschildert hatte, und zwar, dass er da ja denn die Vorbereitung, nachdem er vom HSV zum FC Bayern München gewechselt war, die Vorbereitung bei den Bayern mitgemacht hat und sich das selber irgendwie auch alles noch gar nicht so richtig zugetraut hatte, ob das jetzt der richtige Schritt ist und ob er da in diesem Kader gut aufgehoben ist. Und dann war er ja erst im Kader für ein DFB-Pokalspiel und wurde dann noch ganz kurzfristig aus diesem Kader gestrichen. Und da hat Fiete Arp ja gesagt, und das hat mich dann komplett gebrochen. Also da könnte man ja auch dann theoretisch sagen, naja gut, der hat die ganze Vorbereitung mitgemacht und kann ja jeden Tag an der Säbener Straße mit den Bayern trainieren. Aber das ist sozusagen nur das, wie gesagt, das soll jetzt kein Siehste sein, sondern das soll nur so sagen, das war das, was ich so empfunden habe, dass das natürlich jetzt nicht für alle gelten muss, aber dass, wenn du eben vielleicht mental nicht so aufgestellt bist, dass das aber eben halt auch passieren kann.
Ja, aber jeder Mensch ist anders, jeder Fußballer ist anders und man weiß ja auch nicht genau, was im Vorfeld zwischen Julian Nagelsmann und Said Elmala kommuniziert worden ist. Vielleicht hat der Bundestrainer dem 19-jährigen Elmala ja auch gesagt, pass auf, du bist jetzt hier dabei, aber die U21, die muss sich noch qualifizieren für das nächste große Turnier. Möglicherweise wirst du das Spiel in Leipzig gegen die Slowakei auch verpassen und wirst du nach Tiflis abkommandiert zum Spiel der U21 gegen Georgien. So ist es dann ja letztlich auch gekommen. Und vielleicht gab es ja genau diese Absprache im Vorfeld. Und dann, finde ich, wäre das alles völlig legitim.
Ja, das ist auch okay. Aber wir können ja auch nach vorne schauen. Und du hattest ja auch schon so wunderbare Themen in unserer großen Themenkonferenz, die es ja Woche für Woche gibt, auf den Tisch gelegt. Womit möchtest du denn anfangen? Das darfst du dir aussuchen.
Tatsächlich noch mit einem kurzen Feedback. Wir rufen euch auch immer auf. Ihr könnt auch bei Spotify und bei Apple Podcasts, wo unsere Folgen ja erscheinen, kommentieren. Das ist bei Spotify auch passiert. Ihr könnt uns auch über Instagram, da lautet die Adresse anstoß-podcast, erreichen und uns dort DMs, also direkte Nachrichten schicken. Und ja, Jürgen hat auf die vergangene Folge reagiert. Da ging es um diesen illegalen Waffenbesitz, um die Mystery Box von Karim Adeyemi. Und er meinte, ja, Adeyemi und illegaler Waffenbesitz, hat er auch erst gedacht, es ist ein G3 und eine P1, aber vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, den Vertrieb solcher Sachen über die China-Plattform zu verbieten. Ist möglicherweise genau über eine solche Plattform entstanden. Diese Meinung will ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil es euch auch motivieren soll, diese Folge und alle anderen Folgen, die da in Zukunft noch kommen werden, regelmäßig zu kommentieren.
Definitiv.
So, womit möchte ich anfangen? Wir reden über Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim. Das tun wir natürlich nicht ohne Grund. Wir würden niemals über dieses gar nicht so spektakuläre Spiel, das am Freitagabend 1:1 ausgegangen ist, sprechen, wenn es da nicht dieses Foul von Dominic Kohr gegeben hätte. Da frage ich mich, ist das noch Sport oder schon Körperverletzung? Das Foul von Kohr an Max Mörstedt, den hat er oberhalb seines Knöchels getroffen. Kohr ging mit sehr viel Dynamik, mit sehr hoher Geschwindigkeit in diesen Zweikampf. Und ja, Mörstedt kann eigentlich glücklich sein, dass er danach noch geradeaus laufen konnte. Und sein Trainer Christian Ilze hat ja auch gesagt, ich habe schon lange kein so hartes Foul mehr gesehen. Mhm. Und die Reaktion von Kors Mitspieler Nadim Amiri, wie gesagt, ein Mitspieler, ein Mainzer, war ja auch eher dahingehend, dass er kein Verständnis für Kohr hatte. Ganz klare rote Karte, so das Zitat des deutschen Nationalspielers. Und es war jetzt der 9. Platzverweis in der Bundesliga-Karriere von Dominic Kohr. Er ist damit der erste Bundesligaspieler, der 9-mal vom Feld gestellt wurde, entweder durch gelb-rote oder rote Karten. Und das war natürlich dann eine glatte rote Karte. Wie betrachtest du die Person Dominic Kohr? Wie bewertest du dieses Foul?
Also was ja alleine schon durch die Statistik abzulesen ist, dass Dominic Kohr ja relativ ungelenk ist, beziehungsweise ich sag jetzt mal, so sich selbst nicht im Griff hat. Und damit meine ich jetzt, dass wenn du so ungestüm reingehst oder wenn du so reingehst, wie er reingeht, wenn man sich seine Spielweise anschaut, dann nimmt er ja das alles, dass es eben regelwidrig ist, billigend in Kauf. Und das ist, glaube ich, sein größtes Problem und er scheint ja gleichermaßen keinen Lerneffekt davonzutragen. Und deswegen würde ich sagen, weil er das ja schon auch bewusst macht, dass er sagt, okay, ich steige da jetzt ein und entweder treffe ich den Ball und wenn nicht, dann dann kriege ich entweder gelb oder mal wieder gelb-rot, hat ja auch die ein oder andere gelb-rote Karte bekommen in seiner Karriere. Und ja, also es gibt ja natürlich auch zwei Seiten, die betrachtet werden müssen. Also er hilft natürlich seiner Mannschaft nicht, völlig klar. Eine absolute Schwächung, wenn du gefühlt immer damit rechnen musst, dass der dir da die Unterzahl erzeugt. Und auf der anderen Seite muss man dann ja schon auch ganz klar sagen, in Richtung Fairplay-Gedanke, das hat dann ja damit auch nicht mehr so richtig viel zu tun.
Ja, er hat sich jetzt bei Mörstedt via Instagram entschuldigt. Da schreibt er, es ist mir wichtig, mich heute direkt an euch und vor allem an dich, Max Mörstedt, zu wenden. In meinem Kopf wollte ich gestern lediglich, also am Freitag, am Samstag hat er dann dieses Statement veröffentlicht, in meinem Kopf wollte ich gestern lediglich einen Pass zu Max verhindern. Darauf lag mein Fokus, das war meine Intention. Ich wollte Max nicht treffen. Und dann hat er sogar gesagt, dass er selbst erschrocken gewesen sei, als er die TV-Bilder gesehen hat. Ich bin erleichtert und froh, dass dir nicht mehr passiert ist und du weiterspielen konntest. Und er spricht von seiner fußballerischen DNA. Das sei seine fußballerische DNA, dazu gehöre, kompromisslos zu verteidigen, ohne Absicht oder Willen jemanden zu verletzen. Ich hoffe, dass er diese Entschuldigung nicht nur via Instagram vorgetragen hat, sondern Max Mörstedt auch persönlich kontaktiert hat, ihn vielleicht sogar angerufen hat. Und ja, damit will er sich, finde ich, auch so ein bisschen reinwaschen, weil wer so oft vom Platz gestellt wurde, und ich erinnere an ein Foul von Dominik Kohr in der vergangenen Saison hier am Hamburger Millerntor gegen den FC St. Pauli, da führte Mainz in der Schlussphase mit 3:0 und er hat Elias Saad, ich sag's in aller Deutlichkeit, vom Platz getreten. Der damalige St. Pauli-Spieler ist danach monatelang verletzt ausgefallen. Dass Mörstedt jetzt nicht monatelang verletzt ausfällt, ist Glück. Ganz viel Glück, denn dieser Treffer oberhalb vom Knöchel hätte auch eine heftige Verletzung zur Folge haben können. Und Kohr hat ja auch nicht nur 9-mal gelb-rot oder rot gesehen, er ist mit 102 gelben Karten auch drauf und dran, den All-Time-Record von Stefan Effenberg zu brechen. Und ich finde, wenn man immer wieder faul spielt, dann hat man einfach auch nicht die Qualität, die Zweikämpfe fair zu bestreiten. Also es gibt Spieler, die gehen da erstens nicht so hin oder die gehen dann auch so hin und haben ein viel besseres Timing und treffen den Ball, ohne den Gegner so heftig zu verletzen. Und diese Fähigkeit besitzt Dominik Kohr nicht, deswegen ist seine Zweikampfführung eben dann auch nicht auf diesem guten Niveau. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Wir alle warten dann ja auch auf das Urteil des DFB-Sportgerichts, da kommt dann ja irgendwann eine Sperre bei raus, die dann demnächst vielleicht sogar heute schon kommuniziert werden wird. Meine Empfehlung wäre, diesen Spieler, Dominik Kohr, mindestens bis Februar zu sperren, sonst lernt das nicht. Man muss ja auch, finde ich, immer die Vergangenheit an Fouls und auch die, das Vorstrafenregister mit in das Urteil einfließen lassen und somit kann die Sperre eigentlich nur mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate ausfallen. Es gibt ja auch noch eine kurze Winterpause, 2 Wochen Ende Dezember bis Anfang, Mitte Januar. Da wird er sowieso nicht spielen können, aber ich würde ihn für mehrere Wochen, Monate bis Februar aus dem Verkehr ziehen.
Also ich würde es auch machen vor dem Hintergrund, dass ich diese Entschuldigung ihm zwar abnehme, aber irgendwie dann das in meinen Augen auch nur vielleicht sehr symbolträchtig ist, beziehungsweise, also natürlich nehme ich ihm ab, dass er da niemanden bewusst verletzen wollte. Aber nochmal, er nimmt das ja eben durch seine Spielweise in Kauf. Und das ist jetzt nicht das einzige Mal, dass es jetzt so passiert ist, sondern wie gesagt, er knabbert da an diesem All-Time-Record von Stefan Effenberg und ist ja auch schon drauf und dran, den einzukassieren. Und was ja Mats Hummels im Laufe seiner Karriere gut vorgemacht hat, ist, dass wenn du zum Beispiel nicht der schnellste Spieler bist oder von mir aus auch nicht der allergrößte Spieler bist, dann it's all about the timing. Und wenn er das dann eben nicht kann und das dann aber genauso in Kauf nimmt, dann denke ich mir, dann ist am Ende diese Entschuldigung halt auch irgendwie nur, ja tatsächlich nur das, was draufsteht. Das wäre im Prinzip so, als würde man vielleicht mit dem Kellnern anfangen oder vielleicht auch mittlerweile Kellner sein. Aber man kann sich das nicht abgewöhnen, die Speisen oder die Getränke mit dem Einrad zu servieren. Und dann fällt dir jedes vierte oder fünfte Mal fällt dir alles auf den Boden. Und dann sagst du, ja, das wollte ich aber wirklich nicht. Aber trotzdem lässt du dich davon ab, das Ganze mit dem Einrad zu tun. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann liegt es doch an dir. Dann musst du doch etwas ändern. Also du musst doch dann deine Spielweise ändern. Und wenn du es nicht besser kannst, dann ist es vielleicht deine Spielweise. Aber dann kannst du danach auch nicht sagen, oh, das wollte ich übrigens eigentlich nicht. Weißt du, weil das dann ja eben schon auch unter Vorsatz passiert.
Ja, oder ich bin nicht Kellner, ich bin Koch und ich versuche immer, den Pfannkuchen so in der Luft zu wenden, ja, dass der sich ein paar Mal dreht und dann wieder in die Pfanne fällt. Aber er bleibt immer an der Decke kleben, immer wieder, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Und ich versuche es immer wieder, weil ich glaube, ich kann es besser, aber ich kann es dann einfach vielleicht gar nicht.
Ja, genau so.
Und Stefan Effenberg ist übrigens 114 Mal verwarnt worden in seiner Bundesliga-Karriere, hat also 114 gelbe Karten, 8 fehlen noch. Nee, 12 fehlen noch, sorry, 102 plus 12 sind 114. 12 fehlen Dominik Kohr noch, um diesen Rekord einzustellen. Ich bin optimistisch, das wird er schaffen.
Ich denke auch, das wird er schaffen. Ja, und ich meine, dann bist du eben irgendwann auch, wenn wir bei Symboltracht sind, dann sind wir natürlich auch irgendwann bei drakonischen Strafen, die verhängt werden müssen, weil sie dann eben auch etwas symbolisieren sollen, weil sie dann nicht alleine nur das Foul oder das Vergehen bestrafen. Und ich denke da so ein bisschen an Pepe, weißt du, der wurde doch mal für 7 Monate, glaube ich, gesperrt, ne? Als er damals bei Real Madrid auch so ganz rüde vorgegangen ist. Und
ach, ich dachte, du meinst Pepe, den Paukerschreck. aber klar, Pepe, der ehemalige Realverteidiger, der ja auch mit Anfang 40 noch portugiesischer Nationalspieler gewesen ist. Ja, den kenne ich.
Ja, genau. Und wie gesagt, also vielleicht täte es ihm mal gut, weil man kann da ja nun wahrhaftig nicht von einer Einzeltat sprechen, sondern er ist da im klassischen Sinne ja ein Wiederholungstäter. Ja.
Ich würde Dominik Kohr auch noch ein paar Sozialstunden auferlegen, und zwar im Stadion, weil mit solchen Aktionen, mit solchen Fouls vertikutiert er ja auch regelmäßig die toll gepflegten Rasenflächen in der Fußball-Bundesliga. Der müsste dann einfach mal so ein paar Tage nach seinem Training auch mal bei so einem Platzfahrt mitlaufen. Und er sagt ihm dann, so, jetzt kreidest du mal diese Linie ein und hier schneidest du den Rasen noch mal ein paar Millimeter kürzer. Der muss richtig in die Lehre gehen, damit er auch weiß, welche Konsequenzen sein Einsteigen für die Rasenflächen hat. Auch das wäre mir wichtig.
Hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal angesprochen. Hardcore ist es denn in diesem Fall, ja. Und dann, ich meine, in aller Regelmäßigkeit sieht es ja bei Dominik Kohr auch so aus wie bei diesem Mähroboter, der doch da in Niedersachsen den gesamten Platz verwüstet hat. Weil der
ja, in Ostfriesland.
Ja, genau.
Genau,
ne?
Genau.
Also das ist ja im Prinzip, das ist Modell Kohr, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, der da sein Unwesen getrieben hat. Und ja, aber wie gesagt, es ist ja auch die Aufgabe, das ist ja sowieso auch häufig etwas, worüber man natürlich auch diskutieren kann, was der Fußball sich anschickt, ne? Dass man eben nicht nur über Tor oder Nicht-Tor, über Foul oder Nicht-Foul-Spiel, sondern natürlich auch über den Fair-Play-Gedanken spricht und letztendlich ja natürlich auch über eine gewisse Vorbildfunktion. Und ich glaube, das alles zusammen in den Topf geschmissen, muss dann eigentlich auch eine wirklich lange Sperre nach sich ziehen. Ich glaube, kolportiert wurden schon irgendwie 4-5 Spiele. Vielleicht werden es ja tatsächlich sogar mehr.
4-5 wäre mir zu wenig. Übrigens, Mähroboter verwüstet Sportplatz. Das Spielfeld des SG Egels Puppens ist jetzt unbespielbar. Das war eine Schlagzeile, ich glaube, in der Ostfriesen-Zeitung. Und der Roboter, der heißt Robby, der den Platz zerstört hat, der ist einfach immer wieder im Kreis gefahren und hat dafür gesorgt, dass aus dem Grünrasen eine Schlammwüste geworden ist und da konnte jetzt am vergangenen Wochenende kein Fußball gespielt werden. Warum weiß ich das? Weil die Verwandtschaft meiner Frau aus der Gegend kommt und mir wurde ein Screenshot aus der dort ansässigen Lokalzeitung zugeschickt und das war natürlich ein großes Thema. Und jetzt hat es dieses Provinzthema in diesen bundesweit bekannten, weltweit bekannten Podcast geschafft. Wir machen natürlich auch die kleinen Themen ganz groß. Dafür sind wir bekannt.
Definitiv, dafür sind wir bekannt.
Wir machen, ja. Wir haben ja auch Ole Werner groß gemacht, der jetzt mit RB Leipzig gegen Werder gespielt hat. Werner gegen Werder. Dass Leipzig da 2-0 gewonnen hat, das ist vielleicht jetzt nicht die ganz große Sensation. Bevor wir jetzt auf dieses Duell vielleicht ein bisschen genauer eingehen, hast du das Tor von Assan Ouedraogo gesehen, diesen Distanzschuss, diesen wirklich sehr schönen Treffer des neuen Nationalspielers?
Nee, habe ich nicht, aber ich habe seine Reaktion auf die Frage des Reporters, ob er schon mal ein schöneres Tor geschossen hätte, gelesen und da war er ja ganz schlagfertig und hat gesagt so, ja, ich habe schon mal zwei schönere Tore geschossen, irgendwie einmal in der, glaube ich, U15 oder U12 und einmal in der U17. Fand ich ganz charmant von Ouattara Ogo und nee, gesehen habe ich es nicht.
Er hatte heute vor einer Woche in Leipzig auch in seinem ersten Länderspiel beim 6:0 gegen die Slowakei sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft geschossen. Und jetzt hat er eben außerhalb des Strafraums abgezogen, hat ein wirklich schönes Tor erzielt. Mio Backhaus, der sehr gut war, der Bremer Torhüter, hatte keine Chance ranzukommen. Was mir aufgefallen ist, während Ouattara Ogo außerhalb des 16ers abzog, saß eine Taube im Bremer Strafraum. Eine echte Taube, ein Federvieh. Und da haben die Leipziger einen großen Fehler gemacht. Sie sitzen doch nun an der Quelle. Sie hätten dem Tier Red Bull geben müssen, denn Red Bull verleiht doch Flügel.
Stark, ja, definitiv.
Spitzengag, ne?
Ja, war ein sehr guter Gag. Ja, kann ich nichts weiter hinzufügen, außer dass, also wenn wir natürlich auf dieses Spiel blicken und auf dieses Tor, dass wir auf der einen Seite natürlich festhalten können, dass Ouattara Ogo auch anscheinend ähnlich wie Lennart Karl oder El Mala so auch auf einem sehr stabilen Weg ist. Ich glaube, der hat jetzt auch, ich sage jetzt mal, 11, 12 Bundesligaspiele gemacht, ne? Irgendwie 4 Tore, 3 Assists oder irgendwie sowas um den Dreh. Das ist natürlich auch für einen 19-Jährigen, der eine so lange Verletzung hat.
Da schaue ich natürlich nach, da werde ich gleich die korrekten Zahlen liefern. Der Anstoß-Faktencheck arbeitet schon im Hintergrund. Erzähl erst mal weiter.
Genau, das ist natürlich für ihn und nach seiner langen Verletzungshistorie auch etwas ganz Besonderes. Aber ich glaube auch, dass diese Entwicklung kein Zufall ist, weil Ouattara Ogo und vor allen Dingen auch Ole Werner, glaube ich, sehr, sehr gut matchen. Und zwar deshalb, weil das jetzt auch von mehreren bestätigt wurde, dass, also über Ole Werner weiß man das natürlich auch, dass er ein guter, vielleicht manchmal ein bisschen spröde wirkender, aber auch einer mit einem Schalk im Nacken auftretende Typ ist, der auch schlagfertig ist, der schlau ist, der auch authentisch auf Fragen eingeht, der auch kein Hehl daraus macht, dass er auch mal einen, ich sag mal, deutlich tieferen Punkt in seiner Karriere hatte, nachdem er sich verletzt hat, verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste, der dann nebenbei noch studiert hat, Work and Travel in Australien gemacht hat und auch nicht wusste, wie er über die Runden kommen sollte, hat jetzt gerade neulich auch im Podcast nochmal erzählt, dass er ja auch einen Job beim Tatort hatte, ne, beim Tatort in Kiel, in dem er da, genau, dann hat man ihn auch angesprochen,
Borowski,
was er denn da denn gemacht hätte und dann hat er gesagt, so,
war er die Leiche?
Nee, nicht mal. Dann hat er gesagt so, naja, also es gibt da ja so ein Drehset und dann stehen da ganz viele Kamerawagen, also Übertragungswagen, dann stehen da so Container, da werden die Leute für die Maske dann hergerichtet und da gibt es dies, das und jenes und das kostet natürlich alles ganz viel Geld. Und dann hat er gesagt, so auch mit so einem typischen Ole Werner-Zwinker, mit so einem typischen Ole Werner-Blick. Ja, und dann muss es ja in Anführungsstrichen einen Idioten geben, der da nachts in so einem Container geschlafen hat, damit da keiner einbricht. Und dann meint er, na, aber in jedem Fall hat ihm auch keiner gesagt, was er machen solle, wenn da dann jemand einbricht. Auf jeden Fall hat er gesagt, dieser Idiot, der war ich. Ich lag da auf der Couch, habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen und habe darauf aufgepasst, dass im Prinzip hier nichts vom Tatort-Set geklaut wird. Also du hast auf der einen Seite den Spieler mit Schalke im Nacken, ne? Also das ist ja seine Vergangenheit unter anderem mit dem Schalk im Nacken und ich glaube, man hört ja über beide, dass sie eben sehr bodenständig sind. Ouattara Ogo auch jetzt, sage ich mal, nicht so der ganz klassische, typische Bundesliga-Profi ist, zumindest so wie man sich den immer vorstellt, der nur zwischen Designer, Boutique und Playstation hin und her pendelt, sondern der ein hohes Ansehen auch innerhalb der Mannschaft hat und ich glaube, das katalysiert sich, das bedingt sich gegenseitig und von daher ist auf der einen Seite der Erfolg von RB Leipzig natürlich ganz viel Ole Werner, aber der Erfolg von oder die Entwicklung von Asan Ouattara Ogo, glaube ich, auch ein großer Teil von Ole Werner. Natürlich neben der Tatsache, dass Ouattara Ogo auch ein riesengroßes Talent ist und auch schon damals war, sonst hätte Leipzig für ihn ja auch nicht 10 Millionen Euro ausgegeben.
Und er hat 14 Bundesligaspiele bisher gemacht und 3 Tore erzielt. Ich fand aber eine andere Beobachtung gestern noch sehr schön. Ole Werner traf auf seinen Ex-Club Werder Bremen und ich finde, man konnte vor dem Spiel beobachten, wie sauber beide auseinandergegangen sind. Also die Bremer sind eher inzwischen happy, weil sie mit dem mega sympathischen Horst Steffen auch einen sehr guten Nachfolger gefunden haben, der vor allen Dingen junge Spieler besser macht. Und Ole Werner, das war in der Spielzusammenfassung, die ich gestern in der Sportschau im Dritten gesehen habe, vor Spielbeginn zu beobachten, hat jedes Bremer Staff-Mitglied umarmt und er hat da wirklich niemanden ausgelassen. Und das fand ich sehr herzlich. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar Monate zurückspulen, als dieser Wechsel zustande kam von Bremen nach Leipzig. Ich finde, Olaf Werner hat die Gabe zu erkennen, wann die Geschichte bei einem Verein auserzählt ist und wann der Zeitpunkt gekommen ist, neue Energie und neue Impulse zuzulassen. Bei den Bremern war es vielleicht auch so, dass er natürlich dann von Clemens Fritz früh erfahren hat, dass nicht mehr so viel Geld für Neuzugänge zur Verfügung steht. Ihm war klar, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht haben würde. Ich meine, da spielt jetzt Werder ohne Marvin Ducksch mittlerweile und vor ein paar Jahren war Niklas Füllkrug noch der Sturmpartner von Marvin Ducksch. Das waren die beiden Stürmer, die zu Beginn von Werners Zeit in Bremen bei Werder Bremen unter Vertrag standen. Und ich glaube, er hat auch gewusst, ich kann der Mannschaft jetzt nicht mehr geben, als ich ohnehin gegeben habe. Und so war es ja nach dem verpassten Corona-Aufstieg in der zweiten Liga mit Holstein Kiel auch. Also Ole Werner war dann auch irgendwann raus, obwohl alle gesagt haben, und es war ja auch wirklich so, wie toll das gepasst hat zwischen Kiel und Werner. Ebenso hat es perfekt gepasst zwischen Werder und Werner. Aber er hat die Gabe zu erkennen, wann eine Geschichte auserzählt ist und wann es Zeit ist für einen Ortswechsel. Und dass der Ortswechsel nach Leipzig so gut funktionieren würde, er war ja nicht die 1A-Lösung, bestimmt auch nicht die B- und C-Lösung, das überrascht mich sehr. Ging ja auch sehr, sehr negativ los mit einer krassen Klatsche mit dem 0:6 am ersten Spieltag gegen den FC Bayern. Aber ja, er hat aus dieser Ansammlung von talentierten, teuren Spielern eine Mannschaft geformt, die jetzt, ich will nicht von Verfolger sprechen, weil es gibt keine Bayern-Verfolger, aber die den Best of the Rest anführt.
Ja, definitiv. Dazu fallen mir also in jedem Fall zwei Sachen noch ein. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch im Nachhinein erwiesen, dass es nun wahrlich, wenn du dir auch die Ergebnisse von Leverkusen oder von Borussia Dortmund anschaust, dass es nun wahrlich auch keine Schande ist. Ich sage jetzt mal so, lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, sage sogar, dass es gar keine große Schande ist, auch in der Höhe gegen diesen FC Bayern München zu verlieren, weil er es natürlich auch schon gezeigt hat, dass das auch mit internationalen Vereinen aufnehmen kann, teilweise auch in Unterzahl, am Ende noch Spiele ziehen kann etc. Also das heißt,
schöne Grüße nach Paris.
Genau, und das ist das eine und das andere ist, dass ich das auch nochmal betonen kann, was ich aber auch schon mal gemacht habe an dieser Stelle, dass es auch schon erstaunlich ist oder man könnte auch sagen beeindruckend ist, dass Ole Werner bei eigentlich, so viele Vereine hatte er noch nicht, aber dass er noch nie so richtig eine Schwächeperiode hatte bei einem Verein, sondern dass es eigentlich nur nach oben ging. Also sowohl mit Holstein Kiel direkt in Richtung, da ging es jetzt nicht nach oben, aber ich sag mal, für die damaligen Verhältnisse, Holstein Kiel damals noch frisch gewesen in der zweiten Liga, direkt oben um den Aufstieg mitgespielt hat.
Ja, Relegation gegen Köln gehabt, ja, ne? Also fast aufgestiegen, ja, in die erste Liga. Das ist ja, wäre ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt ein noch größerer Erfolg gewesen als dann ein paar Jahre später, 2024.
Und mit Werder dann natürlich dann den Aufstieg perfekt gemacht und am Ende auch die Mannschaft immer wieder weiterentwickelt. Trotz der großen Abgänge, der zahlreichen Abgänge, wenn man sich so die Punktezahl anschaut und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen so eine kleine Mini-Beule war, ich glaube in der letzten Saison, also in seiner letzten bei Werder Bremen, hatte Werder eine unfassbar schlechte Heimbilanz. Also das war damals irgendwie nicht richtig zu erklären. Aber wenn man das mal ausklammert, dann ging es da eigentlich nur nach oben. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, das fand ich auch ganz schön, auch das ist, finde ich, so typisch Ole Werner, der, wie gesagt, so schlagfertig ist. Finde sowas, so eine Mischung aus irgendwie so Schlagfertigkeit und Ironie, so eine Mischung aus Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp und Thomas Schaaf. So, wenn du das sozusagen in einen Topf rührst, dann kommt irgendwie ein bisschen Ole Werner dabei raus. Und zwar wurde er auch auf das Tor von Aslan Ouattara-Ogo angesprochen, ob er da gedacht hätte, als er das Tor da geschossen hat für die Nationalmannschaft in diesem Fall. ob er gedacht hatte, so Mensch, ja, das habe ich ja auch irgendwie ein Stück weit mit zu verantworten oder habe ich ja auch ein Stück weit mit hervorgebracht, weil ich ja auf Asan Ouattara-Ogo gesetzt habe. Und dann hat er so den Reporter angeguckt und hat gesagt so, ja genau das habe ich gedacht, so bin ich. Habe ich natürlich gesagt so, das geht komplett auf meine Kappe. Und hat er gesagt so, nee, habe ich natürlich nicht gedacht. Ich habe
Ironie.
Genau. Und,
Ironie.
Und das ist eben genau das. Und da hat er gesagt so, ich finde es eigentlich total sympathisch, dass Ozan Ouattara-Ogo, das war ihm aufgefallen, noch gar keinen richtigen Torjubler, keinen Signature-Torjubler hatte, weil er eben auch noch gar nicht so lange in dem Geschäft ist, in dem Sinne, also noch gar nicht so lange auf dem Niveau dann jetzt eben auch performt und abliefert, wenn man jetzt mal seine Zeit bei Schalke ausklammert. Und auch das spricht, finde ich, so für diese Feinheiten, auf die er achtet und die ihm dann auch wiederum wichtig sind und nicht sich selber in den Fokus rückt, sondern die Arbeit. Und das ist dann natürlich immer in Ermangelung der gesamten Bedingungen, die vorherrschen, aber meistens ja ausschlaggebend für Erfolg.
Jetzt kommen wir von einem erfolgreichen Trainer zu einem gerade nicht so erfolgreichen Trainer. Was ist der große Unterschied zwischen dir, Fabian Wittke, und Alexander Blessin?
Der Unterschied zwischen mir, Fabian Wittke, und Alexander Blessin, dass ich nicht 8-mal in Folge verloren habe und damit einen neuen Negativrekord aufgestellt habe, zum Beispiel?
Ja, das ist richtig. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du auf gepackten Koffern sitzt und er noch nicht.
Ja.
Denn er bleibt auch nach der 8. Niederlage in Folge Trainer des FC St. Pauli. Wir haben ja angedeutet, dass wir noch über unsere Lieblingsvereine sprechen wollen. Also kurz über den FC St. Pauli, auch kurz über Holstein Kiel nach dem 1:4 am Betzenberg in Kaiserslautern. Ich war gestern Reporter am Millerntor. Ich will es jetzt nicht wieder endlos ausufern lassen, aber ich muss zum ersten Mal sagen, dass Alexander Blessin eine Halbzeit vercoacht hat. Also das Spiel gegen Union Berlin ging 0-1 verloren. Man wusste im Vorfeld, Union Berlin ist die Mannschaft, die statistisch gesehen den niedrigsten Ballbesitz in der Bundesliga seit 10 Jahren hat. 37% Ballbesitz, nicht mal 37% Ballbesitz im Schnitt. Und dass die Berliner natürlich eine sehr stabile Abwehr haben mit den drei Hühnen da hinten drin. Das sind Danilo Doki, Diego Leitz und Leopold Querfeld, war auch klar. Und was macht Blessin? Der spielt sehr kompakt aus einem tiefen Block, kann ich auch verstehen, dass er die Defensive stabilisieren will, nachdem es ja zuletzt hohe Niederlagen gab, vor allen Dingen zu Hause 0-3 gegen Hoffenheim, 0-4 gegen Mönchengladbach. Aber dann ist das Stilmittel, nur lange Bälle auf die Außenangreifer zu schlagen, auf Matthias Pereira-Larsch und auf Andreas Utonji. Und jeder dieser langen Bälle wurde ganz easy von den drei Berliner Abwehrkanten verteidigt. Die haben teilweise genau gewusst, in welche Räume die Bälle kommen, haben sehr gut antizipiert, haben einen Schritt rausgemacht, haben die beiden Stürmer so richtig alt aussehen lassen. Und das hat man sich 45 Minuten lang angeguckt und ich habe mich gefragt, das kann doch jetzt nicht der Plan sein. In diesem Spiel gegen Union Berlin, wenn du auf die kommenden Gegner des FC St. Pauli guckst, dann musst du doch überlegen, wo können wir punkten? Am kommenden Wochenende in München? Eher nicht. Danach in Köln, es gibt jetzt 2 Auswärtsspiele in Folge, auch schwierig. Aber zu Hause gegen Union, da könnte was gehen. Und dann diese Spielweise, deswegen nochmal, Alexander Blessin hat gestern die ersten 45 Minuten komplett vercoacht. Im zweiten Durchgang war St. Pauli ein bisschen besser, ein bisschen stabiler, aber hatte ehrlich gesagt auch nur eine Torchance im gesamten Spiel. Das war ein Pfostenschuss von Matthias Pereira-Larsch. Gut eingeleitet von Daniel Sinani, der ein super Länderspiel gemacht hat für Luxemburg gegen Deutschland. Ist jetzt gut eine Woche, etwas mehr als eine Woche her gewesen und der nur von der Bank kam. Jackson Irvine wurde wieder integriert in die Mannschaft. Der hatte keine Bindung zum Spiel, stand auch Ende der ersten Halbzeit zu weit weg von Rani Khedira. Als der dann im Strafraum von St. Pauli frei zum Schuss kam und auch das Tor für Union erzielte. Ja, das sind meine Eindrücke von gestern. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Kannst du auch einfach so stehen lassen. Das musste mal raus, weil der Podcast ja auch immer so eine Art Gesprächstherapie ist.
Definitiv. Die Beobachtung, die ich aus der Ferne mache, ist, dass das, was vielleicht noch viel schlimmer ist als einen nicht ganz ausreichenden Kader, und das würde ich jetzt gar nicht mal dem FC St. Pauli attestieren, ist, glaube ich, eben einfach, dass du, je größer diese Negativserie wird, je mehr Negativerfahrungen du machst, desto mehr glaubst du auch irgendwann an den, an den Scheiß, den du fabrizierst, weißt du, dass es halt irgendwann auch sich in den Köpfen festsetzt. Und das ist natürlich das Gefährliche. Jetzt kann man vielleicht sogar noch von Glück sprechen, dass Heidenheim gefühlt auch schon abgemeldet hat. Ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber dass die in diesem Jahr nun wirklich kein Bein an Deck bekommen. Und dass es eben noch Konkurrenten gibt wie den HSV, der momentan auch zuverlässig nicht punktet, der VfL Wolfsburg.
Wolfsburg, Mainz, ja.
Genau.
Aber ne? Also ich glaube, dass St. Pauli gerade die schlechteste Mannschaft der Liga ist. Vielleicht neben dem VfL Wolfsburg.
Das ich glaube Heidenheim, oder?
Ja, gut, dann lass es uns auf die drei reduzieren. Ja, Wolfsburg, Heidenheim, St. Pauli.
Ja. Ja, wie ist denn so, ich sag mal, du bist ja doch auch der nicht nur der Gruß in die Kurve, sondern auch das Ohr und das Auge in die Kurve, die es ja beim FC St. Pauli gar nicht gibt, sondern ich sag jetzt mal in die Gegengerade, auf die Stehtribüne, da wo die eingefleischten Schlachtenbummler stehen. Nee, aber wie ist denn so das Fanbarometer bezüglich Alexander Blessin? Oke Göttlich hat gesagt, Trainerdiskussion gibt es nicht. Wir haben immer auf Kontinuität gesetzt. Wie ist das so? Was denken so, die gibt es natürlich nicht, aber was denken so, wie ist momentan so das, die Melange, wenn man so in die Kurve hört?
Ah, das ist sehr heterogen, würde ich sagen. Da gibt es natürlich solche, die sagen, ey, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, jetzt mal stark verkürzt, da stehen wir durch. Ich gehöre auch eher dieser Fraktion an, weil wenn du der etwas andere Verein sein willst, dann musst du auch an dem Trainer festhalten, der dich vorzeitig zum Klassenerhalt geführt hat und die Mannschaft nach dem Superaufstieg unter Hürzeler neu entwickelt hat, weiterentwickelt hat und auch der eine erfolgreiche Transformation von der zweiten in die erste Liga eingeleitet hat. Also, aber dann gibt's natürlich auch welche, die sagen, ey, es geht so nicht weiter, ne? Vielleicht doch mal über den Trainer nachdenken. Und dann gibt es welche, die sagen, irgendwie in die Winterpause retten, da müssen neue Spieler her, vor allen Dingen in der Offensive. Das ist so eine Mischung aus allem. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Fraktion da die stärkste im Stadion ist, aber es gibt ja traditionell keine Pfiffe für die eigene Mannschaft. Das war gestern zwar ruhiger als sonst nach dem Spiel, aber die Ultras haben dann auch die Spieler, die mit den hängenden Köpfen den Rasen verlassen haben, wieder aufgebaut. Und dass Oke Göttlich als Präsident und Andreas Bornemann als Sportdirektor sich für Alexander Blessin aufbauen und ihm dann auch stärken, das finde ich total richtig. Aber gestern habe ich zum ersten Mal auch einen krassen Fehler des Trainers gesehen, die Mannschaft nämlich taktisch so einzustellen wie in den ersten 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit war das ein besserer Auftritt, der aber auch noch nicht ausgereicht hat, um wieder in die Punkte zu kommen. Union Berlin spielt einen biederen Fußball, das machen sie trainerunabhängig seit Jahren in der ersten Liga. Nach Standardsituation sind sie erfolgreich und das Tor von Khedira ist ja nach einem Einwurf von Trimmel entstanden. Also auch Einwürfe sind ja Standardsituationen. Man konnte sich jahrelang eigentlich darauf einstellen, wie die Berliner am Millerntor auftreten würden. Aber St. Pauli hatte erst in der zweiten Halbzeit das Gegenmittel und hat eine Halbzeit verstreichen lassen. Und das werfe ich Blessin vor.
Dann freust du dich also aktuell, wenn es um den FC St. Pauli geht, nur auf die möglicherweise und sehr wahrscheinlich baldige Stadionerweiterung, auf den Stadionausbau. Und jetzt
ja, da reden wir aber über 2000, weiß ich nicht, 30, ne? Also in fünf Jahren kann es möglicherweise losgehen. Also ja, das ist ja noch Zukunftsmusik. Ja, das ist irgendwie ganz weit weg. Also weiß ich nicht. Ja, es soll irgendwann ein Stadion geben, dessen Fassungsvermögen auf 40.000 bis 50.000 Zuschauer erweitert wird. Und ich glaube, St. Pauli setzt sich da auch so ein bisschen auf die Hamburger Olympiabewerbung, die vielleicht dann 2036 oder 2040 dazu führen könnte, dass Olympische Spiele in Hamburg stattfinden. Also ich glaube, wir reden dann eher so in diesem Zeitrahmen. Dann könnte es auch ein größeres Stadion geben. Aber das ist jetzt nicht mein vorherrschendes Thema.
Wir haben ja in diesem Podcast bei unterschiedlichen Themen darüber gesprochen, wann Geschichten auserzählt sind oder nicht. Beim FC St. Pauli sind sie mit Alexander Blessin anscheinend ja noch nicht auserzählt. Ole Werner wusste immer ganz gut, wann eine Geschichte auserzählt ist, sowohl bei Werder als auch bei Holstein Kiel. Jetzt natürlich die ganz große Frage, ist die Geschichte von Marcel Rapp und Holstein Kiel auserzählt? Und das finde ich deshalb spannend, weil immer wenn du jemanden hast mit Legendenstatus, guckst du möglicherweise auch auf Vergehen oder auf Negativentwicklungen oder Fehleinschätzungen ja, Fehleinschätzung kann man wahrscheinlich ganz gut sagen, eher hinweg, weil du sagst ja, naja, aber der wird das schon machen, weil das hat er in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen, der Trainer, dass er Spieler weiterentwickeln kann. Und das fand ich auch ganz spannend. Auch das war ein Resultat oder eine Erkenntnis aus dem Podcast da mit Fiete Arp und Tommy Schmidt, dass er gesagt hatte, als wir damals aufgestiegen sind, das war eine Mannschaft, in der wolltest du unbedingt spielen, da wolltest du unbedingt mit dabei sein, weil da ist, das klingt jetzt auch so floskelhaft, der eine für den anderen gelaufen, da ist der eine für den anderen in die Bresche gesprungen. Und ich glaube, da wird das immer mal wieder versucht.
Jeder kannte seine Rolle, ne? Ja. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Und er sprach von super Vibes, ne? Also auch einen sehr, sehr guten Team-Spirit, den es damals gab in der Aufstiegssaison.
Genau, und das habe ich auch immer mal wieder versucht, in den vergangenen Folgen so zu, in Anführungsstrichen, zu erklären. Und ich glaube, dass das in dieser zweiten Liga wirklich nicht zu unterschätzen ist. Da geht es ja nicht nur um Flow, sondern wenn du merkst, da wächst etwas heran, weil die Leistungsunterschiede auch der finanziellen Möglichkeiten, das ist jetzt ja nicht so groß wie in der ersten Liga, sondern du hast da ziemlich viele Vereine, die auf Augenhöhe sind. Und wenn du eben dann das entwickeln kannst, dass du so wirklich eine richtig starke Truppe hast, wie man immer so schön sagt, dieses Wir-Gefühl. Und ich habe so den Eindruck, der sich natürlich auch immer mehr verfestigt, dass man zu wenig von dieser Melange aus diesen Aufstiegscharakteren vielleicht auch behalten hat, um trotzdem aber noch so dieses Gerüst dieser Mannschaft im Sinne von diesen Vibes, diesen Aufstiegsvibes oder beziehungsweise einfach so dieses Wir-Gefühl zu sichern und darauf eben dann wieder aufzubauen, sondern du hast natürlich sehr, sehr viele junge Spieler, müssen wir jetzt auch nicht wieder ins Detail drauf eingehen, aber letztendlich muss man ja sagen, hat Marcel Rapp, das ist ja eigentlich das Interessante, nicht im Aufstiegsjahr, sondern jetzt hat er ja eigentlich genau die Mannschaft, die er wollte. Man hat das ja immer wieder gehört, dass er mit Olaf Rebbe zusammen, also sehr auf Augenhöhe, so sehr unisono diesen Kader zusammengestellt hat. Er wollte diese ganzen jungen Spieler haben und jetzt werden eben so die Stimmen auch immer lauter, die nicht nur sagen, dass Marcel Rapp auserzählt ist, wenn man so ein bisschen in die Fanszene mal so reinhorcht, sondern dass viele auch einfach Angst davor haben. Das ist natürlich sehr platt formuliert, dass viele sagen, wir machen uns Gedanken schon darüber, ob wir im kommenden Jahr auch ein Magenta-Abo haben müssen, um deine zarte Stimme natürlich dann auch das eine oder andere Mal zu hören. Nein, aber was sie natürlich damit sagen wollen, ist, dass sich viele Gedanken darüber machen, dass es jetzt möglicherweise auch um den oder gegen den Abstieg gehen kann und dass man das vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen unterschätzt, aber natürlich auch noch so ein bisschen mit diesem, wir sind der Bundesliga-Absteiger und auch vor der Saison haben ja viele gesagt, ja, teurer Kader, teure Investitionen, die getätigt wurden, da wird es wahrscheinlich dann auch schon wieder irgendwie um die Plätze vielleicht 1 bis 7 gehen, aber dass du dann eben diese Möglichkeit nach unten abzurutschen vielleicht mal ausklammerst, das ist ja vielleicht auch normal, aber vor allen Dingen nicht ungefährlich.
Ja, ich würde es mal ein bisschen positiver darstellen. Vielleicht ist es auch so ein Überbrückungsjahr. Der Umbruch nach dem Abstieg war groß. Natürlich sind auch Leistungsträger geblieben. Phil Harris konnte gehalten werden, auch wenn er gerade kein Stammspieler ist. Steven Skripski ist nach wie vor dabei. David Zetz, der jetzt am Betzenberg vom Platz geflogen ist, aber ja auch ein guter Abwehrspieler ist, zumindest für die zweite Liga ein guter Abwehrspieler, der ist auch geblieben. Das sind jetzt einige Namen, die mir spontan einfallen. Und es gab aber eine sehr große Durchmischung in dieser Mannschaft. Und vielleicht ist das jetzt so ein Überbrückungsjahr, so ein Überführungsjahr, wie so ein Neuwagen überführt wird vom Werk, meinetwegen aus Wolfsburg zum Kunden, zum Besitzer, zum Käufer, ist das vielleicht auch so ein Überführungsjahr zurück in die Spitzengruppe der zweiten Liga dann in der Saison 2026/27. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Aber weißt du, was das Interessante ist? Bei einem Überbrückungs- oder bei einem Überführungsfahrzeug ist es ja so, dann bekommst du häufig ein rotes Nummernschild. Aber vielleicht ist das auch das Gefährliche, weil wichtig ist es ja trotzdem, dass am Ende Holstein Kiel auch den TÜV-Siegel bekommt oder das TÜV-Siegel bekommt für die zweite Liga. Und da bin ich mal gespannt, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, du hast Steven Skripski angesprochen, ist aber eigentlich nie ein Spieler, der auf mehr als 20 Einsätze pro Saison kommt, weil er sehr verletzungsanfällig ist, fällt jetzt mit Fersenproblemen aus. Phil Harris, fast schon ein bisschen kometenhaftig natürlich aufgestiegen, pendelt sich jetzt vielleicht auch so bei normal Null ein. Und das, was noch viel frappierender ist, ist eigentlich das, was man in der ersten Halbzeit beim ersten FC Kaiserslautern gesehen hat.
Bernhardsson ist geblieben, das, Tolkien ja, ist aber geblieben. Also das sind vielleicht die größeren Namen, ne?
Genau, das ist bestimmt. Aber dass der Spirit eben nicht mehr da ist. Und das ist so dieses Ding, dass du natürlich ein Spiel mal unglücklich verlieren kannst oder durch eine Fehlentscheidung oder durch, ja wie gesagt, durch Pech, dass da in der 90. dir einer reinfällt. Fair enough. Aber wenn der Spirit nicht da ist und den hast du schon das ein oder andere Mal und ganz besonders im Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern vermisst, dann wird es problematisch. Aber wir wollten jetzt ja auch hier keine Holstein-Kiel-Sonderfolge aufmachen, sondern aber trotzdem unseren treuen Hörerinnen und Hörern den Stussis sagen, wir haben es im Blick, wir haben es auf dem Zettel.
Und ich bald noch etwas genauer, weil ich komme in den Genuss, tatsächlich bald ein Spiel von Holstein Kiel live im Stadion sehen zu dürfen, übertragen zu dürfen. Ich bin als Reporter eingeteilt beim Pokalspiel HSV gegen Holstein Kiel am 3. Dezember. Dann kann ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr einbringen, wenn wir das nächste Mal über Holstein Kiel diskutieren. Mit Blick auf die Uhr, du sitzt auf gepackten Koffern. Bei mir ist der Zahnarzttermin der immer näher kommt. Wir haben noch was vor und ich glaube, wir müssen mit großen Schritten jetzt Richtung Kultrubrik voranschreiten.
Machen wir. Let's do.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Wir haben ja über Mainz gegen Hoffenheim gesprochen, über Dominic Kohr, über das heftige Foul. Wir haben aber noch gar nicht über das 500. Bundesligaspiel von Oliver Baumann gesprochen. Der sehr sympathische deutsche Nationaltorhüter. Wie sympathisch er ist, kann man sehen, wenn man sich in der ZDF-Mediathek nochmal seinen Auftritt am vergangenen Samstag im ZDF-Sportstudio anschaut. Da war er zu Gast. Es gibt ja dieses Ranking der Bundesliga-Rekordspiele. Oliver Baumann ist jetzt im 500er-Club. Er ist die Nummer 14. Es gibt also nur 13 Spieler in der Bundesliga-Historie, die noch mehr Bundesligaspiele absolviert haben als der Torhüter der TSG Hoffenheim. Ich möchte mit dir jetzt ein kleines Spielchen spielen. Wer hat mehr Spiele? Und ich nenne dir jeweils zwei Namen und du sagst mir, welcher dieser beiden Spieler mehr Bundesligaspiele bestritten hat.
Alles klar.
Wer hat mehr Spiele, Stefan Reuter oder Lothar Matthäus?
Lothar Matthäus.
Stefan Reuter, 502 zu 464. Wer hat mehr Spiele, Claudio Pizarro oder Thomas Müller?
Thomas Müller.
Richtig, 503 zu 490. 503, das ist doch eigentlich auch eine Jeans, ne? Ne, Levi's Jeans, 503.
501, oder?
Vielleicht habe ich sogar eine. 501, ja, 500. Die haben so eine Serie, glaube ich. Gut, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Wer hat mehr Bundesligaspiele? Oliver Kahn oder Sepp Maier?
Oliver Kahn.
Ja, 557 zu 473. Wer hat mehr Bundesligaspiele? Charlie Körbel oder Manfred Kaltz?
Charlie Körbel, Rekordspieler, oder?
Ja.
603?
Richtig. 602. Okay. Sehr gut. Oder fast perfekt. Kaltz hat 581. Wer hat mehr Bundesligaspiele? Franz Beckenbauer oder Uli Stein?
Uli Stein oder Franz Beckenbauer? Franz Beckenbauer oder Uli Stein? Ich glaube Uli Stein.
Richtig, 512 zu 424. Wer hat mehr? Thorsten Frings oder Mirko Votava? Beide haben mal für Werder gespielt. Mhm.
Mirko Votava. Thorsten Frings hat natürlich auch sehr lange Dortmund, Bayern, Werder. Ich sag Thorsten Frings.
Votava, okay. 546 zu 402. Votava hat er, glaube ich, sogar mit 40 noch gespielt.
Ja, okay, stimmt.
Der Mann mit dieser riesengroßen Rotzbremse im Gesicht. Wer hat mehr Bundesligaspiele? Der ewige Wolfsburger, Maximilian Arnold oder Klaus Fischer?
Oh, ich glaube, Arnold ist mittlerweile auch bei 400 irgendwas und Klaus Fischer, ich würde sagen Maxi Arnold.
Nee, Fischer. Okay. 535 zu 385. Ich habe noch drei, aber du sollst ja auch noch drankommen. Ich mache nur noch einen. Wer hat mehr Bundesligaspiele? Fiete Arp oder Marco Komenda?
Schwierig. Ich überlege gerade mal. Wahrscheinlich. Arp hat ja gar nicht so viele Bundesligaspiele gemacht damals für den HSV. Dann kam noch die von, ich sag Komenda.
Nee, okay. Arp. 23 zu 19. Okay. So. Das war für dich. Was kommt für mich?
Für dich kommt, wir erleben ja gerade nach dem Wochenende, da gab es ja auch wieder etliche Scorer-Punkte oder Punkte du Scorer aus Frankreich. Und zwar haben wir nicht seit dem vergangenen Wochenende mit Michael Olise einen absoluten Superstar in der Fußball-Bundesliga, der sich einreiht in viele große Namen, die mit Frankreich in Verbindung stehen. Und zwar möchte ich jetzt mit dir auf ein paar Spieler blicken. Ein kleines Wer bin ich? Auf Spieler, die sowohl einen französischen Pass haben, als auch für den FC Bayern München gespielt haben. Wer bin ich? Ich kam damals als Ballon d'Or-Gewinner zum FC Bayern München. Ganz genau kam ich vom AC Mailand. Ich stürmte zwischen 1900...
Jean-Pierre Papin.
Das ist richtig. Ich stürmte zwischen 1994 und 96 für den FC Bayern München. Wer bin ich? Ich bin eine absolute Legende. Teil der 2001er Champions League Mannschaft. Ich bin Linksverteidiger.
Willy Sagnol.
Nee. Ich bin nicht.
Vicente Lizarazu.
Genau, ich bin nicht Rechtsverteidiger, ich bin Linksverteidiger. Mein Name ist Vicente Lizarazu. Auch ich war ein Abwehrspieler des FC Bayern München. Ganz genau war ich Innenverteidiger zwischen 2005 und 2007.
Valerien Ismail.
Ich kam damals von Werder Bremen und ich heiße Valerien Ismail. Wer bin ich? Ich war ebenfalls Innen oder eigentlich mehr auch Linksverteidiger, je nachdem, ob mit Dreier- oder Viererkette oder sogar mit Fünferkette gespielt. Ich spielte für den FC Bayern München zwischen 2019 und 2023 und bin
Lucas Hernandez.
Ja, sehr, sehr gut. Danach ging er wohin?
Paris Saint-Germain.
Das ist auch sehr richtig.
Franck Ribéry fehlt noch.
Das stimmt, aber ich habe hier, das wäre möglicherweise zu einfach, ich habe hier, machen wir noch zwei. Ich war mal ganz kurz Interimstrainer des FC Bayern München.
Willy Sagnol.
Genau, ich war Rechtsverteidiger zwischen 2000 und 2009 und noch den hier, Mittelfeldspieler. Bin ich gewesen beim FC Bayern München und zwar zwischen 2017 und 2022. Champions League Sieger 2020.
Corentin Tolisso.
Und auch das ist absolut richtig. Das hast du sehr gut gemacht. Merci beaucoup, Michael Augustin.
De rien. Von mir gibt es noch einen Song für unsere Spotify-Liste in Anlehnung an Dominic Core. Hardcore Vibes von Dune. To all the ravers in the nation. You know what I mean? Sure. Wir haben es jetzt gar nicht mehr geschafft, über die leuchtenden Lichter in den Stadien zu sprechen. In einem Monat ist ja Weihnachten, am kommenden Sonntag der erste Advent und ich habe am Wochenende viele Adventskerzen in den Stadien gesehen, sowohl am Hamburger Millerntor als auch an der Bremer Brücke, wo ich am Samstag beim Spiel Osnabrück gegen Ingolstadt im Einsatz gewesen bin. Das schaffen wir nicht mehr. Es geht um den Stimmungsboykott, aber du musst zum Flughafen, ich muss zum Zahnarzt und deswegen klammern wir das Thema aus. Was hören wir von dir? Was ist dein Beitrag für unsere Spotify-Playlist?
Free Like the Wind wünsche ich mir und zwar ist, dass dieser alte 80er oder 90er, Christopher Cross, Ride Like the Wind. Und nachdem ich hier den Wind ab hoch und runter gefahren bin, auf dem Wasser, fliege ich jetzt Ride mit dem Wind zurück nach Good Old Germany, mache zwischendurch noch einen kleinen Zwischenstopp, komme erfüllt und dankbar zurück und dann freue ich mich, dass wir bald wieder im noch nobleren Nobelviertel die nächste Folge aufzeichnen werden. Bedanke mich für euer und ihr Interesse, meine sehr verehrten Damen und Herren, Michael Augustin, dir viel Erfolg bei der Zahnreinigung Und macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Der Fußball-Podcast.